Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge des Endo-Podcasts bei Endoskopie Campus. Ich habe gelernt, dass wenn man Gäste einlädt und sie auch ein bisschen vorstellt, dass man möglichst vermeiden sollte, Vergleiche mit dem Sport zu ziehen und auch nicht zu sehr übertreiben sollte. Ich werde heute mit beiden diesen Regeln brechen. Ich werde heute ein Gespräch mit jemandem führen, den man sozusagen ja als Dauerchampion in der Champions League bezeichnen könnte und sicherlich einer der bedeutendsten Endoskopiker, den wir ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa kennen. Und ich darf dich, lieber Horst Neuhaus, herzlich begrüßen. Hallo.
Vielen Dank, Alex, für die sehr nette Einführung.
Und es ist mir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Freude, dich heute hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir loslegen, ich habe so ein paar Fragen an dich. Das Thema ist ja Entwicklungen und Fehlentwicklungen der Endoskopie. Ein persönliches Resümee, würde ich mal sagen. Bevor wir mit den Fragen losgehen, stell dich doch vielleicht einmal vor. Ich weiß, jeder kennt dich, aber trotzdem vielleicht weiß nicht jeder, wo du angefangen hast zu arbeiten, wie es losging, dass du dich für die Gastroenterologie interessiert hast und was dein persönlicher Karriereweg war, bis du eben dort angekommen warst, wo du jetzt bist.
Ich versuche das kurz zu fassen. Also ich habe nach dem Studium erst in der Chirurgie gearbeitet, dann in der inneren Medizin, habe in Düsseldorf da mit meiner Frau gewohnt und dann bin ich zu der Veranstaltung Endoskopie des Internisten, die Meinhard Klaassen in Wiesbaden mit Fritz Hagenmüller ausgerichtet hat. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich sage, das ist das Richtige. Ich möchte Gastroenterologie machen und die Endoskopie ist faszinierend. Und dann gab es einen Zwischenweg über Ingolstadt, wo ich sehr, sehr viel auch schon endoskopiert habe und Internist und Gastroenterologe geworden bin. Und dann bekam ich letztlich das Angebot von Meinhard Klaassen, an rechts der Isar zu gehen. Und dann begann auch die wissenschaftliche Aktivität, die enge Zusammenarbeit und später dann eben die Option, die Chefarztposition wiederum der medizinischen Klinik in Düsseldorf zu übernehmen.
Wann war denn das genau, wenn ich fragen darf, als du sozusagen auf dieser Endoskopie des Internisten warst?
War Mitte der 80er Jahre.
Also das heißt, es war sozusagen die Zeit, als gerade die flexible Endoskopie, das erste Mal die größeren Polypen oder Polypen entfernt worden sind, dass Papillotomien durchgeführt worden sind. Aber alles natürlich noch weit weg von digitalen Techniken.
Absolut. Das habe ich da mitbekommen in München. Ich bin dann 1985 nach rechts der Isar und 1989 hatten wir von Welch allein die ersten Videoendoskope. Die aus den USA, die Firma gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber die haben die ersten Videoendoskope eingeführt.
Ach, das war gar keine japanische Firma?
Nein, das war keine japanische Firma.
Ach, das ist ja interessant. Ja. Aha, ich dachte immer, dass die Japaner da von Anfang an vorne dran waren.
Nein, aber die waren schnell danach auch auf dem gleichen Weg.
Guck mal, habe ich schon wieder was gelernt und ich glaube, viele von unseren Hörern auch, weil ich denke, es ist bei jedem im Kopf so fest verankert, dass alle endoskopischen Entwicklungen aus Japan.
Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, Welch allein wären die ersten aus den USA.
Okay. Ja, jetzt sind wir schon beim Stichwort Entwicklungen. Jetzt überblickst du ja doch eine gewisse Zeit von endoskopischen Entwicklungen. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, 40 Jahre fast sowas. Ja. Man glaubt es gar nicht. Ja. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, die letzten, sagen wir, 35 Jahre, was war für dich eigentlich so der richtige Durchbruch in der Endoskopie, wo du gesagt hast, das bringt das Fach und das bringt die Methode als solches wirklich weiter und gibt dem Ganzen einen unglaublichen Schub?
Gut, das war einmal, was die Diagnostik angeht, die Einführung der Videoendoskopie und später die digitalen Möglichkeiten der elektronischen Chromoendoskopie zur besseren Detektion von Läsionen. Und was Therapie angeht, das war für mich persönlich auch also fast der Beginn meiner internationalen Karriere, dass Klaassen letztlich die Idee hatte, mit dem Kardiologen Sigwart in Lausanne Kontakt aufzunehmen. Da wurden die ersten koronaren Stents eingesetzt und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der Firma Medinvent und dann wurde ein billigerer, selbstexpandierender Metallstent eingelegt und das spricht eben auch für die Größe von Klaassen, dass ich der Erste letztlich weltweit war, der im Mai 1988 den ersten Stent eingesetzt hat. Und wir hatten auch die Erstpublikation und wir wissen, was sich dann daraus entwickelt hat. Und weitere Entwicklungen sind natürlich, und da bin ich auch den Japanern, müssen wir da so dankbar sein, die nicht nur die Früherkennung, sondern eben die Therapie von frühen gastrointestinalen Metaplasien und Neoplasien. Und es besteht keine Frage, dass das die einzige Möglichkeit ist, die Prognose von GI-Tumoren letztlich zu verbessern. Und ich war mit dabei, als Inoue die erste EMR im Esophagus mit der Kappentechnik eingesetzt hat. Da haben alle aufgeschrien gedacht, ein Riesenloch in der Speiseröhre, aber es war nur die Mucosa-Abtragung. Und dann kam die ESD-Entwicklung und das sind natürlich große, große Fortschritte gewesen. Ja, und wir waren noch immer mit eingebunden mit der Mini-Endoskopie. Das war so schleppend immer, weil das mühsam war, diese Mother-Baby-Endoskopie einzusetzen. Und wir wissen auch, wie sich das heute entwickelt hat. Und ich sehe da auch den Trend, dass wir in der Zukunft immer mehr im billigeren System, insbesondere unter direkter Sicht machen und mehr aufs Röntgen verzichten, wie das im Gastrointestinaltrakt auch der Fall ist. Und ja, Endosonografie ist natürlich auch toll, was sich da entwickelt hat, wenn ich das persönlich auch nicht mache.
Jetzt darf ich aber trotzdem nochmal nachhaken. Stichwort Stent, selbst expandierender Metallstent. Das war 88, das heißt, das war dann vor 35 Jahren, rechne ich jetzt richtig. Viel geändert hat sich da aber eigentlich nicht.
Das stimmt. Gut, es gab dann später mit der Ummantelung. Es gibt schon natürlich eine breite Auswahl von Stents. Und jetzt gibt es ja seit neuestem, sind wir auch mit eingebunden, die biologisch abbaubaren Stents. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Und zwar nicht nur als Stents, sondern auch als selbst expandierbarer Stents, mit denen man dann auch LAMS, das heißt dann LAMS mit B, mit biologisch abbaubaren Stents, das ist vielleicht eine wirkliche Neuentwicklung. Und auch Drug-Eluting Stents wird es auch geben. Gut, da muss man sehen, wie sich das in der Klinik nachher darstellt.
Darf ich vielleicht auch noch mal nachfragen? Ich hatte kürzlich zwei Podcasts, wo ich auch schon mal gefragt habe, was das Training betrifft und auch was die Weiterentwicklung der Endoskopie betrifft. Und einmal war Marc Schröder Gast und Sigi Weiss, auch was Training und Ausbildung betrifft. Und beide hatten eigentlich gesagt, so, es geht eher mehr so Richtung Therapie und auch was die Ausbildung betrifft. Also, dass die Endoskopie sich so von dem rein diagnostischen Fach immer mehr in ein therapeutisches Fach bewegt hat, weil dort doch scheinbar die Vorteile noch offensichtlicher sind. Wie siehst du das jetzt rückblickend, was deine ganze Erfahrung betrifft?
Das stimmt sicher, aber die Diagnostik wird oft unterschätzt. Also ich sehe das auch bei vielen Veranstaltungen, auch bei Live-Demonstrationen. Dann wird immer gefragt, wie mache ich am besten die ESD oder EMR? Aber was da diagnostisch vorausgeht, ist ja extrem wichtig zur Früherkennung. Und da sind wir den vielen niedergelassenen Kollegen, die gar nicht die letzte Generation von Endoskopen haben, dankbar. Über die kommen ja die meisten Patienten, die eben darauf achten, dass kleine Veränderungen auch neoplastisch sein können. Auch da haben wir von den Japanern gelernt, dass man sich mehr Zeit nehmen muss, genau hinschauen muss. Und auch vor einer ESD, dir brauche ich das nicht zu sagen, ist extrem wichtig, die laterale Ausdehnung zu erkennen, zu charakterisieren und dann erst den Eingriff vorzunehmen.
Also ich sage jetzt mal Take-Home-Message Nummer 1. Es bringt gar nichts, wenn man therapeutisch alles Material zur Verfügung hat, was einem hilft, wirklich, sage ich mal, Kunststücke im Magen, Darm oder wo auch immer durchzuführen, wenn man nicht die Läsionen adäquat erkennen kann. Richtig. Also die Basics nicht vergessen.
Und charakterisieren, ganz genau.
Und charakterisieren. Gegenfrage jetzt. Jetzt haben wir über die, sage ich mal, signifikanten Entwicklungen gebracht, die vielleicht da durchaus sicherlich einen Paradigmenwechsel auch mitgebracht haben in der Art und Weise, wie wir die Patienten heute behandeln im Vergleich zu der Zeit, als du angefangen hattest. Was waren denn so richtige Fehlentwicklungen, an die du dich vielleicht auch noch erinnern kannst? Das ist jetzt eine schwierigere Frage als die erste Frage.
Ja, aber es gibt ja doch einige. Zum Beispiel mehrere Verfahren für die Antireflux-Eingriffe. Ja, und das Problematischste war vielleicht Enterix, ein biologisches Polymer, was in den unteren
Habt ihr auch mal gemacht, glaube ich.
Ja, haben wir an Studien, einer randomisierten, kontrollierten Studie teilgenommen und hat sich auch als erfolgreich erwiesen in der kontrollierten Studie. Dann beim ersten klinischen Einsatz, als es marktreif wurde, gab es dann Todesfälle nachher. Also dann mit Nodes, wissen wir auch noch, es war ein Riesenhype mit transkastraler Appendektomie von Reddy und Rau durchgeführt und auch Cholezystektomie. Das hat sich natürlich auch nicht so entwickelt, aber es gibt viele Spin-offs von Nodes zum Beispiel, die ganze submukosale Endoskopie und auch mit Chinesen dann transösophageal im Mediastinum Tumoren entfernen. Also es ist schon was geblieben. Diese Fehlentwicklungen sind sicher mit darauf zurückzuführen, dass immer eine Bias besteht. Wenn einem neue Technik angeboten wird, ist man hellauf begeistert und sagt jeder ja, weil er teilnehmen will an Studien. Und wenn es dann aber in der Klinik eingesetzt wird, sieht es wieder anders aus. Und bei den Antirefluxeingriffen ist natürlich auch der enorme Placebo-Effekt, vielleicht auch bei den bariatrischen Operationen, muss man auch mit berücksichtigen.
Sehr gut. Also auch immer auch vielleicht, ich nehme es jetzt als Plädoyer auch mit, die Sachen gründlich zu untersuchen. In Studien am besten alles, was neu ist, in irgendeiner Art und Weise auch untersuchen.
Wobei randomisiert kontrolliert ist sicher gut. Es darf aber auch nicht zu artifiziell werden. Also nehmen wir mal ERCP-Kanalierungstechniken, Draht gegenüber Anspritzen. Ich finde, das ist ziemlich artifiziell. Man sollte mit dem Draht das versuchen, wenn es nicht geht, aber ein bisschen Kontrastmittelspritzen wie Anatomie zu sehen. Und dann sind es oft kleine Patienten, hochselektionierte Patientengruppen. Das ist dann auch nicht auf die Masse zu übertragen. Es muss so eine Mischung sein.
Das ist jetzt auch wieder ein ganz gutes Stichwort, weil das bringt mich jetzt auch noch zu einem anderen Thema. Du bist ja einer, der es, glaube ich, wirklich nicht nur mit am besten kann, braucht man jetzt gar nicht drum reden, das weiß jeder, sondern du bist auch in der Lage, das auch didaktisch zu vermitteln. Das ist ja auch eine Gabe, sage ich mal, und ein wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit, dass wir auch versuchen, das anderen weiterzubringen. Jetzt mal deine ganz persönliche Einschätzung. Wenn wir jetzt über die Endoskopie denken in der Gastroenterologie und du jetzt einen jungen Assistenten hast oder vielleicht auch schon einen fortgeschrittenen Gastroenterologen, der jetzt das Handwerk der Endoskopie komplett erlernen möchte, das führt sich ein bisschen auch zurück, was ich neulich mit Sigi auch besprochen hatte. Worauf kommt es denn drauf an, sage ich mal? Oder wo würdest du es bei dir selber sehen? Ist Endoskopie Kunst? Ist es Handwerk? Oder ist es Wissenschaft? Oder ist es eine Mischung aus allen dreien? Und was ist, sage ich mal, jetzt bei der Identifizierung von potenziellen Nachfolgern für dich? Was würdest du sagen, wären die relevanten Eigenschaften, die man mitbringen muss?
Das ist tatsächlich nicht so schnell zu beantworten.
Wir haben Zeit.
Also zunächst mal sollte man Internist und Gastroenterologe sein. Also diese Schmalspurausbildung ist nicht sinnvoll, denn die Indikationsstellung, damit beginnt es schon, muss beim Patienten auch Komorbiditäten mit berücksichtigen. Man muss die Prognosen kennen. Weiterhin muss man gut belesen sein und nicht nur im Bereich der Endoskopie, sondern eben auch Innere Medizin und Gastroenterologie, was schon eine Herausforderung ist. Muss Studien beurteilen können und lesen können, auch interpretieren können. Also es ist einiges, die Leitlinien kennen und sich natürlich theoretisch gut informiert haben. Und dann, bevor es an den Patienten geht, wäre es wünschenswert, wenn es bessere Simulatormodelle gibt. Aber man sieht das große Interesse an Hands-on-Kursen. Niemand wird jetzt von der Lufthansa direkt zum Flug losgelassen. Und dann kommt der Einsatz beim Patienten. Und dann ist es natürlich gut, wenn das dann schrittweise erfolgt und wenn Proctorship möglich ist, dass also der mehr Erfahrung hat, daneben steht und Ratschläge gibt. Das ist natürlich im klinischen Alltag sehr schwer umzusetzen, weil wir alle unter Druck stehen und mit wenig Personal arbeiten müssen. Und natürlich ist das ist wirklich ähnlich wie im Sport, was die Technik angeht. Man muss erstmal das theoretische Wissen haben und eine gewisse Grundvoraussetzung der Geschicklichkeit muss gegeben sein. Das ist wie im Sport. Ja. Man kann das in einer gewissen Weise kompensieren durch viel Training, aber wenn man gar kein Talent hat, dann wird es natürlich problematisch. Und es kommt sehr darauf an, auf Hand-Eye-Coordination. Und das hat nicht jeder so, dass man praktisch ohne Zeitverzögerung das umsetzen kann, was das Auge sieht, in das manuelle Geschick. Und das lässt leider, da gibt es Studien zu, muss ich sagen, ab dem 65. Lebensjahr geht das zurück. Da kann man sich auf den Kopf stellen.
Ah ja, ja, da sind wir ja schon fast jetzt an meiner letzten Frage schon angekommen, Stichwort 65. Lebensjahr. Wir sagen jetzt nicht, wie alt du bist, also man kann sich ja so ein bisschen zusammenreimen, wenn man auf deine lange Karriere zurückblickt. Aber klar hat dieses Interview auch einen gewissen Anlass, nämlich dass du mehr oder weniger das Rentneralter erreicht hast. Und jetzt will ich natürlich, und ich glaube viele auch unserer Hörer wollen natürlich jetzt wissen, wie geht's denn weiter jetzt mit Horst Neuhaus?
Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass ich die Klinik in beste Hände übergeben kann. Und seit Jahren arbeiten ja Thorsten Beiner und ich eng zusammen. Und erfreulicherweise ist man von dem deutschen Diktum, dass man nicht aus dem eigenen Haus Nachfolger werden kann. Das war auch nicht so einfach, das Kuratorium, also wie den Aufsichtsrat, zu überzeugen. In der Industrie ist das gar nicht so unüblich. Mhm. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich weiß, dass das auf gutem Niveau weitergeführt wird. Mhm. Und ich finde das sehr wichtig, ja, nicht nur in unserem Bereich, sondern auch in der Politik überall. Mhm. Man muss sich auch um die Nachfolge kümmern. Und ich meine, das ist sehr gut gelungen. Mhm. Und ich werde natürlich, wo er mich braucht, jetzt nicht in dem klinischen Einsatz, aber mit der Fortführung des Kongresses, dann freue ich mich, dass wir da auch noch weiter zusammenarbeiten können. Aber er soll den Kongress leiten. Und was mich persönlich angeht, für mich wäre es jetzt zu gefährlich, jetzt von heute auf morgen keinen Patienten mehr zu sehen. Also ich werde in einem anderen Setting klinisch weiter tätig sein und auch endoskopieren, aber werde nicht in Konkurrenz treten zum evangelischen Krankenhaus. Also schon auch im reduzierten Umfang. Und dann habe ich verschiedene Angebote von der Industrie, in Beraterfunktion als Consultant mit tätig zu sein. Auch was Ausbildung angeht, bin ich mit meinem Freund Guido Costamagna und dem Irkert-Institut in Straßburg, die auch weltweit Trainingszentren haben und enorme Forschungsmöglichkeiten. Also da gibt es auch noch Optionen. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen auf mich zukommen.
Also du möchtest dein, was ich sehr, sehr positiv finde, dein wirklich großes Wissen jetzt möchtest du auch weitergeben und nicht, sage ich mal so, manche sagen ja dann, wenn ich weg bin, dann darf nichts mehr funktionieren. Also du möchtest schon auch, dass die Sache insgesamt auch weiter so läuft, wie du dir das vorstellst. Und ich habe jetzt auch raushören müssen, dass du sicherlich auch noch weiter daran interessiert bist, wie sich die Endoskopie weiterentwickelt.
In jedem Fall, ja.
Letzte Frage, was ist deine Prognose? Wie wird sich die Endoskopie weiterentwickeln? Wo siehst du Aspekte? Wir hatten jetzt gesprochen gerade, was so die relevanten Neuentwicklungen waren, die möglicherweise wirklich einen Paradigmenwechsel in Gang gesetzt haben. Was könntest du dir vorstellen, könnten in der Zukunft Paradigmenwechseln sein bezüglich endoskopischer Neuentwicklungen?
Also ich habe keinen Zweifel, dass es weitere rasante technologische Fortschritte geben wird. Man hat immer zu verschiedenen Punkten gedacht, jetzt ist wirklich das Ende erreicht und es wird alles immer besser. Und das ist auch kein Wunder, weil die Patienten davon profitieren. Das ist eine enorme Nachfrage. Nehmen wir mal die bariatrischen Eingriffe oder jetzt auch Eingriffe für metabolische Erkrankungen. Und das wird natürlich enorm auch von der Industrie unterstützt, weil das ist ein großer Markt und es ist für alle interessant. Also das ist gar keine Frage. Schwierig wird's mit Aus- und Weiterbildung. Das ist ein Problem, weil das alles sehr zeitaufwendig ist. Und es ist auch dieses Diversity-Thema, was wirklich wichtig ist. Wir müssen viel mehr Frauen mit einbringen, auch in die Endoskopie. Und das ist sonst nachher ein limitierender Faktor, wenn wir auf die Zahl und den Anteil der weiblichen Studierenden, wenn wir den mit berücksichtigen. Aber ich bin zuversichtlich, es wird weiter aufwärts gehen, weil es einfach logisch ist, dass man eben minimal invasiv diagnostiziert und therapiert.
Sehr schön. Bevor ich alle verabschiede, möchte ich nochmal sagen, ganz, ganz großen Dank, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Es ist eine ganz, ganz große Ehre für mich und ich kann nur sagen, dir persönlich und auch allen anderen, die uns zuhören, wir würden uns freuen, wenn wir dich noch häufig sehen würden, wo auch immer, auf Kongressen, auf Meetings oder auch sonst irgendwie oder in der Weiterbildung. Ich glaube, wir sollten dich noch lange als das haben, was du bist, nämlich wirklich einer, der, glaube ich, in Deutschland schon die Endoskopie auf ein wesentlich höheres Level gebracht hat. Hierzu nochmal ganz, ganz großen Dank von meiner Seite aus. Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich danken, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Spaß gemacht. Wenn Sie Rückkopplungen haben, wenn Sie uns was mitteilen wollen, bitte nutzen Sie hierzu endoskopiecampus.de und hinterlassen gerne einen Kommentar, hinterlassen Sie auch gerne ein Feedback und Wünsche, was Sie sonst noch so von uns hören wollen. Und Sie können auch gerne Horst Neuhaus bei uns auf der Homepage alles Gute für seinen weiteren Weg nach der anstrengenden Routine, die sozusagen jetzt Ende des Jahres ausläuft, ihm mitgeben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
Ich danke dir, Alex. Vielen Dank.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.